Oh ja, ich war heute, oder nicht heute, sondern ich war auf dem Kirchentag von Mittwoch auf Samstag und war da auf einem Stand mit der Flambacher Mühle. Oh, nee, das ist hier heute. So. Oh. Ich wünschte, ich hätte die Stimme Gottes einfach sprechen und alle hörten, aber so ist es nicht. Oder Mose, ne, hat er gesprochen und alle haben es gehört. Aber gut, ich muss mit meinen bescheidenen Mitteln zurückgreifen. Wie gesagt, ich war auf dem Kirchentag, der Deutsche Evangelische Kirchentag in Bremen von Mittwoch auf Samstag. Riesengroßen Mengen von Menschen deutschlandweit, auch aus Europa, aus England, sogar aus Schweden. Ich habe eine ältere Ehepaar getroffen, die, ich habe so Fichten, also so Gebäck, als Fichten so eine, gebacken oder backen lassen von unserer Bäckerei in Bremen. Und alle sahen, das sind Weihnachtsbäume von Weihnachten. Und ich müsste immer sagen, nein, das sind frisch gebackene Kekse aus dem für Harz, für diese Tage, um ein bisschen Harz vorüberzubringen, weil wir viele Fichten hier haben. Und da standen die schwedischen Leute da und haben ein bisschen über diese abgestandene alten Weihnachtskekse in Schwedisch gemeckert und ich durfte den konfrontieren und sagen, tut mir leid, auf Schwedisch, und die guckte mich an. Er sagt, ja, ich verstehe schon. So, ich musste aber allerdings gleichzeitig verraten, dass es nicht der Geist Gottes ist, mit Offenbaren hat, sondern ich bin ursprünglich Schwede. Die Leute total rot geworden, obwohl die etwas auf dem. So habe ich mal eine Predigt von Zetteln und Servietten und Notizzettelchen. Das ist ein Versuch, eine Zusammensetzung von, ich stand hier am Stand, da war ich beim Frühstück und da habe ich ein paar Notizen gemacht. Und also heute Nacht habe ich dann versucht, das zusammenzubringen. Das heißt, wenn es ein bisschen holpert heute Morgen, dann bitte um Verzeihung. Deswegen habe ich euch auch keine PowerPoint-Präsentation, somit werde ich auch ein längeres Abschnitt der Bibel vorlesen. Die ihre Bibel mithaben, darf ich gerne aufschlagen. In der Bibelschule, wo ich drin war, dann haben die grundsätzlich gesagt, bei uns gibt keine PowerPoint-Präsentation, die keine Bibel mithaben, Pech gehabt. Aber so wollen wir nicht sein, aber leider ist es nicht der Grund, warum ich es heute nicht habe, sondern wirklich, ich habe nicht Zeit gehabt. So sei verzeihen, dass ich werde versuchen, langsam und deutlich vorzulesen. Und wenn ich es nochmal lesen soll, dann sage ich, hey, lies nochmal, dann tue ich es gerne. Dafür bin ich da. Ich habe eine Schrift bekommen von 1. Samuel, Kapitel 15. Wenn ihr aufschlagen wollt, wie ihr könnt, dürft ihr es gerne tun. Also Samuel, Kapitel 15, da werde ich 22 Verse, ich also bitte um Verzeihung und hab Geduld mit mir, wenn ich etwas zu viel lese heute Morgen. Samuel zu der Zeit war einer von den Richtern, das war zu der Zeit, wo Israel keine Könige hatten, und hat das Land regiert über längere Zeit und den Weg Gottes für das Land Israel gezeigt. Und jetzt kam der Zeitpunkt, wo die Israeliten sagten, guck mal, die Nachbarländer, die haben alle Könige, die bringen die im Sieg, die bringen die in Krieg und bringen uns Sieg und die haben Ehre, die haben Ruhm, wir wollen einen König haben. Und Samuel sagt, was wollt ihr mit dem König? Ihr habt doch Gott selber als eure König. Und sagt, nein, wir wollen einen König haben. So kam es dazu, dass die einen König bekamen. Saul. Und jetzt war wir in der Zwischenzeit so, dass Salomon noch am Leben war und er hatte immer noch was zu sagen. Und Saul war als König gesalbt worden. Und Samuel bekam den Auftrag von Gott für Saul, dass Saul jetzt gehen sollte und die Feinde, die zu der Zeit hatten, die viel Leid zugetan hatten, die Amalekiter, sollten besiegt werden. Und der Auftrag hieß, geh und besiege und vernichte alles. Er hat zwar detailliert gesagt, besiege und vernichte, mache ich es kurz, vernichte alles. Alles sollte vernichtet und schone nichts. Das war der Grundaussage, die Saul Samuel bekommen hatte. Verschone nichts. Und so ging Saul raus mit seinen vielen Männern, 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Aber Saul und seine Männer verschonten das Leben von der König von Agag und behielten die besten Schafe und Rinder, die fetten Kälber und Lämmer, überhaupt alles, was ihnen wertvoll erschien. Sie töteten aber nur, was nutzlos und mindere Qualität war. Da sprach der Herr zu Samuel: Ich bereue, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er ist mir nicht treu gewesen und hat mir wieder nicht gehorcht. Darüber war Samuel so tief erschüttert, dass er die ganze Nacht zum Herrn schrie. Früh am Morgen nächsten machte Samuel sich auf die Suche nach Saul. Und jemand sagte ihm: Saul ist nach Karmel gegangen, um sich dort ein Siegesdenkmal zu errichten. Dann ist er weitergezogen nach Gilgal. Als Samuel ihn schließlich fand, begrüßte Saul ihn: Der Herr segne dich, sagte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Samuel antwortete: Woher kommt dann das Blöken, die Schafe und das Gebrüll der Rinder, das ich höre? Wollte Samuel wissen. Saul antwortete: Meine Männer haben sie von Amalekitern mitgebracht. Sie haben die besten Schafe und Rindern verschont, gab Saul zu. Aber sie wollen den Herrn, dein Gott, als Opfer darbringen. Alles andere haben wir vernichtet. Da sagte Samuel zu Saul: Hör auf damit. Vernimm, was der Herr mir letzte Nacht gesagt hat. Sprich, erwiderte Saul. Samuel sagte zu ihm: Obwohl du vielleicht selbst gering von dir dachtest, bist du aber der Anführer der Stämme Israels geworden. Der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt und er hat dir einen Auftrag erteilt und dir befohlen: Geh und tötet die Sünder, die Amalekiter. Kämpfe gegen sie, bis sie alle vernichtet sind. Warum hast du den Herrn nicht gehorcht? Warum warst du auf die Beute aus und hast genau das getan, was der Herr dir verboten hat? Aber ich habe doch den Herrn gehorcht, beharrt Saul. Ich habe den Auftrag, den Herrn mir gab, erfüllt. Ich habe Agag, König vom Amalekiter, hergebracht und alle anderen Amalekiter habe ich getötet. Dann haben meine Männer die besten Schafe und Rinder als Beute genommen und sie dem Herrn, dein Gott, Al-Gilgal zu opfern. Aber Samuel entgegnete: Was gefällt dem Herrn mehr? Dein Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören, ist besser als das Fett von Widdern. Was gefällt dem Herrn mehr? Dein Brandopfer oder Opfergaben? Oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören, ist besser als das Fett von Widdern. Die Geschichte kennt ihr sicherlich, habt ihr öfter gelesen, vielleicht öfter gehört. Und als Gott mit diesen Bibelstrafgaben sagt, oh nein, wieder so einen schwierigen Text. Wie soll ich das denn hier erzählen? Vor allen Dingen das Wort gehorchen. Ich meine, ich erwarte von meinen Kindern einen bestimmten Grad von Gehorsam. Ich muss den Kindern beibringen, manche Dinge zu tun. Und erst wenn sie das gelernt haben, kann ich denen auch manche Dinge, Sachen anvertrauen. Und Gott spricht zu uns heute Morgen und fragt, was machst du mit deinem Gehorsam? Gehorsam. Also als erwachsener Mensch, ich erwarte, wie gesagt, von Kindern, als erwachsener Mensch bin ich doch so weit entwickelt, dass ich selber entscheiden kann, was so dran ist oder nicht dran ist. Nun, Gott sagt, er möchte gehorsam. Und wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir natürlich selbstverständlich sehr, sehr schnell an einen gesetzlichen Gott. 1, 2, 3, mach jetzt. Du hast zu parieren. So ist aber Gott nicht. Das möchte ich heute Morgen ganz deutlich herausstellen. Gott ist so nicht. Aber trotzdem spricht er über Gehorsam. Warum? Darauf kommen wir gleich. Nochmal zurückzugehen zum Text. Was Saul hier jetzt eigentlich sagt. Ich habe alles gemacht, aber ich habe ja was verschont. Was verschont er? Die besten Schafe und Rinder, die fetten Kälber und Lämmer, überhaupt alles, was ihnen wertvoll erschien. Sie tötete nur, was nutzlos und minder Qualität war. Entschuldigung. Kennt ihr das? Herr, ich bringe dir alles. Alles, Herr. Herr, hier hast du es. Und was oft in den anderen Hand steckt, ist das, was wir als wertvoll erhalten. Herr, ich gebe dir alles. Und halten eine Hand zurück. So wie Saul, ja, ich habe alles den Herrn gegeben, alles. Meine Hände sind leer. Ist nur eine Hand hier. Und alles, was wertvoll erschien, behielten sie. Natürlich, um den Herrn an Opfergabe zu geben. Das ist ja für beste Absichten, dass wir den Herrn dienen wollen und somit halten wir zurück, damit wir den Herrn besser dienen können. Das ist doch super. Wir sind doch genial, ne? Ne? Genial. Wir sind so genial, dass wir weiser sind als Gott. Wir sind so super schlau, dass wir besser wissen, als was Gott weiß. Somit sagen wir haben alles den Herrn gegeben. Und wir gehorchen den Herrn. Wir haben heute Morgen schon Lieder gesungen. You are the only one that I live for. Du bist der Einzige, für den ich lebe. Ich bin manchmal persönlich, stehe da und frage mich manchmal, Jesus, kann ich überhaupt diesen Lied singen? Bin ich ehrlich mit dir? Manchmal sollten wir diese Frage ernsthaft stellen. Im Gottesdienst ist es manchmal hilfreich, hilft dann, eine Orientierung zu finden. Seinerseits kann es sein, ja, da will ich hin. Sagen, Herr, ich will, dass du das Einzige bist in meinem Leben. Das ist in Ordnung. Das finde ich hilfreich, hilft mir zu sagen, you're the only one that I live for. Du bist der Einzige, für den ich leben will. Also es ist sozusagen das Ziel. Ja, das will ich hin. Aber wir müssen differenzieren zwischen da will ich hin und da bin ich. Sonst belügen wir uns selbst. Also es ist keine Bekenntnis, ein ja, das will ich, das ist das. Und das ist ja öfter mit Lobpreis, diese, und auch die Bibel allgemein spricht über, sehr oft über die Zielrichtung. Da will ich hin. Und so ist es, wenn wir Lobpreis singen, zu erkennen, ja, ich bin auch nicht da, wie Paulus sagt, ich habe den gelaufen, ich bin zwar nicht alles erreicht, aber ich habe mein Bestes gegeben. Matthäus 21, 28 bis 31. Matthäus 21, Vers 28 bis 31. Da gibt Jesus ein Gleichnis. Doch was haltet ihr von Folgendem? Fragt Jesus. Ein Mann hat zwei Söhne und sagte zu dem Älteren: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Der Sohn antwortete: Nein, ich will nicht. Doch später änderte es seine Meinung und ging doch. Dann sagte der Vater zu dem anderen Sohn: Dann geh du. Und er sagte: Ja, Vater, ich gehe. Aber ging nicht. Jesus fragte: Welche von den beiden Söhnen hat nun seinem Vater gehorcht? Antwort kennen wir. Brauche ich nicht weiterzulesen. Kennst du, ich kenne es von mir selber, also ich tue ein kleines Bekenntnis hier, ich bin nur Mensch, ich gehe in den Gottesdienst, super, praise the Lord, und in dem Atmosphäre des Gottesdienstes, in der Atmosphäre der Glaube, sage ich: Ja, Herr, ich werde nächste Woche beten mehr. Und Montag kommt. Gott hat mir dann in der Predigt gezeigt, vielleicht: Mach mal. Und ich sage: Ja, ja, ja. Und der Montag kommt. In der Bibel wird es ziemlich deutlich gestellt, heutzutage leben wir das nicht, aber im Zweiten Testament, Alte und Neue, da gab es, und immer noch bei den Juden gibt es sehr stark der Bereich der Gelübde. In unserer Gesellschaft gibt es in anderen Formen, aber uns, gerade wir als Freikirchler mit Freiheit bis zum Ohnmacht fallen, gibt Gelübde kaum. Und wenn ich sage zu Gott: Ja, Herr, mache ich, ist das eine Gelübde. Und an diese Gelübde binde ich mich. Wenn ich einen Vertrag mit einem Verkaufshändler mache, dann binde ich mich, ich kaufe diese Ware. Und an Gott kann ich auch ein Gelübde geben. Das muss nicht unter Weihrauch stattfinden, sondern es kann sein: Ja, Herr, das tue ich. Das ist ein Gelübde. Und Gott sagt: Pass auf, was du sagst. Zu anderen, aber auch zu mir. Gott kennt uns zwar, und er ist wie ein großer Vater, der gnädig ist. Er sagt: Okay, Rolf, ich weiß, was am Montag kommt. Aber Gott sagt auch: Du bist erwachsen genug, zu wissen, was du sagst und was du nicht sagst. Und wenn du zu mir sagst: Vater, ich möchte Montag mehr beten, dann gehe ich davon aus, dass du ernst mit mir redest. Frank, wenn du zu mir kommst und sagst, ich komme und besuche dich am Montag, dann gehe ich davon aus, Stefan, du kommst um 6 Uhr und trinkst mit mir Kaffee. Und wenn du nicht kommst, dann werde ich dir anrufen und sagen, warum bist du nicht zu mir gekommen? Und werde ganz schön beleidigt sein. Und es ist merkwürdig, oder andersrum, wir haben so viel in uns, die Gott uns automatisch reingelegt hat. Und Gott automatisch wird auch sich fragen, hey Frank, wo warst du? Nicht zu sagen, naja, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott und Gott sehnt sich ständig innerlich mit uns Beziehung zu haben. Und wenn wir sagen, Gott, ich will von 7 bis 8 mit dir beten, dann sagt Gott, yeah, das will ich auch. Er sitzt da, oh, 6 Uhr 59, oh ja, jetzt gleich fängt es an. Also ich ermutige euch, nicht zu sagen, oh, ich kann dieses Lobpreislied nicht singen, sondern auch so, überlegen, was sage ich nicht. Und wenn du was gesagt hast, dann verpflichte dich da auch zu. Wenn du zu weit gegangen bist in deiner Verpflichtung, dann bitte um Gott Vergebung und sag, das kann ich nicht einhalten. Dann sagt, okay, fein, dann schauen wir ein bisschen zurück und schauen, was realistisch ist. Gott ist ein Gott, Gott ist nicht ein Fan von Realismus. Er weiß, dass wir manche Sachen nicht schaffen. Manchmal sind wir einfach als meine Kinder, ne? die denken ja auch, dass sie die Welt bewegen können. Ne? Das ist diese kindliche Spontanität, diese ja, das schaffe ich, ja, das machen wir. Und Gott weiß nun mal, wir sind nur 5 Jahre alt. Und er sagte, ja, Rolf, es ist in Ordnung, ich schätze deine Begeisterung. Und das denke ich mal, Gott schätzt unsere Begeisterung, das dürfen wir nicht falsch verstehen. Gott schätzt, wenn wir sagen, ja, das will ich. Und das ist ein Herzens, dass ich mein Herz zeige an Gott. Aber in dem, was wir sagen, verpflichten wir auch zu irgendwas. In Johannes 12, 44 bis 50 steht es, Jesus rief der Menge zu, wenn ihr mir glaubt, glaubt ihr nicht nur an mich, sondern an Gott, der mich gesandt hat. Denn wenn ihr mich sieht, seht ihr den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben. Wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter. Denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Und nicht, um sie zu richten. Doch wer mich und meine Botschaft ablehnt, wird am Tag des Gerichts durch meine Worte, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. Ich spreche nicht aufgrund eigener Vollmacht. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen soll. Und ich weiß, dass seine Weisungen zum ewigen Leben führen. Deshalb sage ich, was der Vater mir zu sagen gebietet. Jesus ist nicht als Richter gekommen. Aber eines Tages werden wir vor der Richterstuhl stehen. Es steht, dass wir von jedem unachtsamen Wort gerichtet werden. Und wir werden auch von unseren Ungehorsam gerichtet werden. Eines Tages werden wir vor dem Himmel stehen und stottern. Ich auf jeden Fall. Weil ich weiß, dass ich außer seiner Gnade nicht bestehen kann. Aber was werde ich sagen? Werde ich sagen können, wie Paulus, ich habe den Lauf gelaufen? Was schreibt er? Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Oder wird was anders dabei rauskommen? Wir werden eines Tages da stehen und uns dann fragen müssen, in der Reflexion unserer Taten und der Nichttaten, wie weit wir sind mit unseren Kompromissen gegangen. Wie Saul. Wenn wir die Geschichte von Saul lesen, es ist ein Bild des Kompromisses. Auch der Stolz, meinen zu wissen, was richtig und was nicht richtig ist. Herr, ich habe dir alles gegeben. Gott hat dir zwei Hände gegeben. Zu geben und zu empfangen. Aber wenn du eine Hand hast, die voll ist, kannst du nicht empfangen. Wenn eine Hand hinter deinem Rücken ist, kannst du nur so viel empfangen, wie eine Hand aufnehmen kann. Wenn du beide Hände hingibst und entleerst, dann kannst du wie eine Schale formen. Und einiges mehr empfangen. Wenn du zurückhältst, bleibt nicht viel da, die behalten werden kann. Es läuft relativ schnell weg. Der Heilige Geist ist ein Bild des Wassers. Versuch, wie viel Wasser du reinkriegst in deine Hand. Wie viel Wasser kriegst du da rein? Und wie viel kriegst du da rein? Aber das fordert, dass du beide Hände gibst. Gehorsam. Kein schönes Wort. Es ist leicht, Kompromisse zu machen. Es ist leicht und es ist ja auch mein Leben. Es ist dein Leben. Gott hat dir dein Leben gegeben. Gott hat mir mein Leben gegeben. Und du darfst freilich darüber verfügen, wie du möchtest. Der Freiheit hat Gott dir gegeben. Jedem Atemzug kannst du entscheiden, wie du es verbringst. Gott sagt aber auch, wenn du bereit bist, einen Teil deines Lebens zu geben, bin ich bereit, einen Teil meines Lebens zu geben. Und je mehr Freiraum du hast für mein Leben, kann ich dir auch mehr Leben leben. Ich kann nicht mehr füllen als ein Glas Wasser. Es passt nur ein Glas Wasser rein. Und wenn es voll mit Dreck ist, dann kann gar nichts mehr rein. Gehorsam ist ein Schritt zu wachsen. Gehorsam ist ein Wandel Stück für Stück. Du kannst nicht von einer Stufe zur 10. Stufe laufen, sondern erst wenn du den Schritt 2 gemacht hast, kannst du Schritt 3 machen. Es geht nicht. Du kannst versuchen, große Hüpfe zu machen, aber du kommst nicht weiter. Und Gott wird sagen, du fragst dich vielleicht, warum bin ich nicht weiter? Warum stehe ich immer noch an der gleichen Punkt? Weil es ein Schritt des Gehorsams ist. Und meiner Erfahrung nach, ich sage nur aus persönlichem Leben, es gibt immer irgendwas da hinten nagt. Und das ist das, was nagt, das sagt, das ist der Schritt. Das ist der Schritt. Und erst wenn du diesen Schritt gemacht hast, dann kannst du den nächsten Schritt machen. Und den nächsten Schritt. Und da fängt Wachstum an. Wir sind aber so schnell dabei zu sagen, ja Herr, das tue ich. und mache in den gleichen Zug wie Saul Kompromisse. Und wenn ich dich jetzt frage, Nehemi, zu deinem Kompromiss in dein Leben, was würde ich für Antwort bekommen? Oder wenn du mich fragen würdest? Es gibt zwei Gründe, warum ich es nicht fragen würde. Erstens, die Blicke und die Abwehrreaktion möchte ich nicht abbekommen. Bin ich ja realistisch genug? Wenn jemand mich fragen würde zu meinem bestimmten Kompromiss in meinem Leben, dann würde ich wahrscheinlich 100% ausweichen. Der zweite Grund, weil wenn ich den Frage stelle, dann gebe ich im Freibrief, mich zu fragen, und das will ich auf keinen Fall. Aber was wäre, wenn ich heute fragen würde, und was würde die Antwort? Eher an und dann eine Diskussion über die Freiheit, die ich in Christus habe. Oder was geht dir das dann an? Aber wenn wir in Liebe und Gemeinschaft leben, sollte das vielleicht sein? Wenn du und ich uns gut kennen, Emil, das würden wir vielleicht so verstehen, das wäre eine Ermutigung und Ermahnung, die Gott von uns fordert, die wir in Nächstenliebe und Demut tun. Dass ich dir sage, in Nächstenliebe und in größter Demut spreche dich auf deinen Kompromiss ein. Johannes Kapitel 15 von 9 bis 14 steht es, Jesus sagt, ich habe euch genau so geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Er liebt uns. Er liebt uns. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr in mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Wenn ihr in seiner Liebe bleiben möchtet, dann müsst ihr gehorchen. Und ich auch. Genauso, und da schreibt Gea weiter, sagt er, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Das ist eine Beziehungssache. Jesus lebt in der Beziehung mit Gott, der Vater, und sehnt sich danach, ein Wohlgefallen seines Vaters zu sein. Gott sieht seinen Sohn und lächelt ihn an. Und Jesus sagt, er bleibt in seinem Vaters Liebe, er gehorche seinem Vater. Aber Jesus ist doch Gottes Sohn, er kann doch selber beurteilen, was richtig und falsch ist. Und wenn Jesus als Gottes Sohn das Alpha und das Omega, wodurch der Himmel und Erde geschaffen wurde, wo jedes Wort Gottes geschaffen wurde, sagt, dieser, der der Tod überwunden hat, dieser, der alles geschaffen hat, durch seinen Atemzug wurde alles geschaffen, weil durch das Wort wurde die Welt geschaffen und das Wort ist Jesus. Dieser allmächtige Sohn Gottes, er braucht gar nicht Gott gehorchen, er ist doch Gott selbst, oder nicht? Er sagt, er gehorcht Gott und bleibt in seiner Liebe. Wenn er jetzt gehorchen muss, Mann, bin ich dran. Steht an einer Bibelstelle, dass Jesus durchleiden das Gehorchen. Jesus hat gehorcht bis zum Tod. So weit müssen wir bis noch nicht gehen. Ich sage euch, dass damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete, sagt er. Naja, also das passt mir gar nicht heute. Gebiete. Also du kannst mir empfehlen, du kannst mir herzlich an mein Herz legen, du kannst sagen, das ist gut für dich. Aber Jesus sagt, ich gebiete. Jetzt in den gleichen Satz, ich soll in seiner Liebe bleiben, und er sagt, ich gebiete. Es gehört sich gar nicht, in der heutigen Gesellschaft zu gebieten. Aber Jesus sagt, ich gebiete. Wieso? Jesus ist doch mein Freund. Er kann mir doch gar nichts gebieten. Aber Jesus sagt, ich gebiete. Ich gebiete euch. Nun ist die Frage, ich lese nicht weiter und ich sage, was machen wir jetzt erstmal? Ich sage, lasse erstmal den zweiten Satz weg und frage, was mache ich jetzt damit? Erstmal die Frage, was mache ich damit? Gebiete. Okay. Es ist etwas an seinem Herzen. Was mache ich mit dem, was er jetzt sagt? Mache ich jetzt, was Saul macht und sagt, ja, ich hole mir die guten Kerne raus und das Rest lasse ich übrig? Frag dich. Gebe euch jetzt, was er sagt. Ich gebiete. Ich gebiete euch, einander so genau zu lieben, wie ich euch geliebe. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Der größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Jesus sagt jetzt, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dich auftrage. Willst du Jesus Freund sein? Die Heilserlösung kannst du nur empfangen, wenn du sagst, Jesus, ich bitte um Vergebung, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und ich glaube, dass du lebst und dass du mir retten willst. Du nimmst was an. Es sind auch ein Schritt des Gehorsams, sagen, ich lege hin, ich glaube, ich bitte um Vergebung. Aber Jesus sagt ganz klar, wenn du mein Freund werden willst, dann kannst du es werden, wenn du tust, was er dich sagt. Gehorch. Heute Nacht haben wir ein Feuer bei uns gehabt. Wir haben zwei Büros, in dem Nebenbüro, in dem zweiten Büro hat das Feuer gefallen. Wir haben 3 Uhr rausziehen müssen, Feuerwehr ist gekommen, hat gelöscht. Ich atme immer noch den Rauch in meinem Hals. Es schmeckt immer noch nach diesem Rauch. Zum Glück hatten wir keine Gäste im Haus. Somit müssten wir nur als Familie rausziehen, haben dann im Bungalow geschlafen, meine Kinder nicht. Und die Alfred und Heike haben dann dann der Rauch aufgezogen sind, haben dann auch Fenster geöffnet und so weiter. Und in diesem Bild des Feuers kam eine Bibelschrift zu Sinn. Und Paulus sagt, dass du am Ende des Tages errettet wirst, aber vielleicht nur durch Feuer. Dein Werk, was du getan hast, wird geprüft durch Feuer. Ob es aus Gold, Silber, Metall, Holz oder Stroh. Und alles, was brennbar ist, wird gehen. Alles. Und jeder Kompromiss, dass du in dein und jeder Kompromiss, dass du und ich in unser Leben tun, nichts bleibt. Nur was du und ich von seiner Liebe und seiner Weisung her durchführen, wird bleiben. Alles andere. Wir leben hier in so kurzer Zeit. Wir vergessen es, aber diese Tage ist wie ein Stroh, sagt die Bibel. In einer Tag blüht es, in anderen Tag ist verweht. Weg. Und du wirst, und ich werde, wenn wir den Weg bleiben, Ewigkeit leben mit ihm. Steht auch, dass wir nach unseren Werken geprüft werden. Und das, was bleibt, ist das und nur das, was wir mit ihm zusammen gemacht haben. Für ihn zusammen gemacht haben. Auf seinen Auftrag hin. Alles andere. Und ich sehe den Vater. Bei jedem Kompromiss, den ich schließe, weint er. Bei jeder Ausklügen, wie ich doch was behalten kann, weint er. Weil er weiß, was weiß er? Dass jedes, was ich zurückhalte, wird gehen. Und desto nackter will ich vor dem Himmelsthron stehen. Gott möchte einen Thron auf deinen Kopf setzen, geschmückt mit Emeralden, geschmückt mit Edelsteinen, von den Werken, was du mit ihm zusammen gemacht hast. Gott sehnt sich danach, ach, da kommt er hin. Tja. Wird es so sein? Ja, es wird so sein. Er sehnt sich, dass er uns bekleiden kann mit neuen Kleidern. Geschmückt mit das, was du mit ihm zusammen gemacht hast. Für dich scheint es vielleicht kleine Sachen im Alltag, aber es sind Schritte, die einen zum anderen führen. Das Gleiche ist, ich bringe meinen Kindern bei, die verstehen immer noch nicht, warum mein Sohn sagt, warum soll ich das in der Mathe lernen? Das ist doch bescheuert. Ne? Er sagt, das musst du lernen, um das zu kapieren. Um das zu kapieren, musst du das kapieren. Um das so und so weiter. Und der sagt in sich, boah, das ist doch nie ein Leben. Ich will doch was hat er nochmal gesagt? Er will einen großen Konzern eröffnen und dann will er durch den Konzern so viel verkaufen, dass er Reich Gottes bauen kann. Lobens hat er immer gesagt, wie willst du einen Konzern bauen, wenn du in der Mathe für uns stehst? Aber so sind wir. Ist doch alles möglich, Gott ist doch groß. Aber das sind ganz natürliche Schritte und so vieles im Leben, die natürlich ist, ist ein Spiegelbild für das Göttliche. Das heißt, ich muss erstmal krabbeln lernen, um zu laufen. Ich muss laufen lernen und so weiter und so fort. Ich kann nicht Fahrrad fahren, bevor ich krabbeln kann oder laufen kann. Das sind ganz natürliche und normale Sachen. Und wir können dann nur Schritt für Schritt gehen. Und heute Morgen weiß ich, dass es gibt was hier hinten, in dir sagt, ja, da ist mein Kompromiss. Jeden Einzelnen von uns hat diesen kleinen Ding, der sagt, da ist dein Kompromiss. Und Gott sagt zu dir, bist du bereit? Aber er nimmt es dir nie weg. Er sagt, hör mal, das ist dein Leben, hast du vollkommen recht. du kannst dein Leben gestalten, wie du möchtest. Aber ich habe Leben im Überfluss. Ein Leben, das du nicht vorstellen kannst. Ich schmecke noch das Feuer im Mund. Und ich möchte geläutert werden. Ich möchte nicht, dass fast alles verbrennt. Gott sehnt sich danach. Ich schätze es so, wenn ich merke, dass die Kinder mal kapiert, dass manche Reihenfolgen da sind und dass sie wissen, was zu tun ist und nicht. Und Gott auch. Und verstehe das nicht falsch. Gott ist kein harter Gott. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und er möchte, dass wir Schritte gehen mit ihm. Aber wenn ich aber ständig argumentiere mit Gott und sage, ja, warum sollte ich das? Das brauche ich doch gar nicht. Ich brauche doch gar nicht Mathe. Er sagt, du wirst nicht weiterkommen ohne Mathe. Wir werden in Ewigkeit mit ihm verbringen. Und wir gestalten heute die Ewigkeit. Das ist keine Floskel. Du gestaltest heute die Ewigkeit. Indem, dass du Schritte des Gehorsams gehst, gestaltest du Ewigkeit. Du veränderst dein Leben, du veränderst Leben um dich herum. Gott sagt, macht bitte keine Kompromisse. Der eine Kompromiss führt zu dem zweiten Kompromiss. Ich weiß, kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich kann keine Beispiele jetzt momentan machen, aber der eine Sache führt zu den anderen Sachen und dann der andere Sache, ja, okay, aber das ist ja auch, ja, und dann, und das wird so eine endlose Schlange und irgendwann endet mein Nachbar und merkt, wo bin ich denn? Gelandet. Und es gibt jemanden, der schläft. Und es gibt jemanden, der nicht schläft. Wir schlafen öfter. Aber einer schläft nicht. Ach komm, mach mal. Das ist doch das und das. Und vor allen Dingen, das ist doch ein Opfer für den Herrn. Ein Opfer des Herrn. Das beste Opfer, das du geben kannst. Samuel sagte, wiederhole, was gefällt dem Herrn mehr? Dein Brandopfer oder Opfergaben, dein gutes Getue, deine heilige Gebete, was gefällt Gott mehr? Dein Bibellesen morgens früh? Was gefällt Gott mehr? Deine Floskeln am Sonntag? Heiligen Floskeln, aber trotzdem Floskeln. Sei so wahrhaftig mit dich selbst und mit der Umwelt, nie Floskeln zu verwenden. Wir als Christen und gerade als Freikirchler sind sehr, sehr freimütig mit Floskeln. Aber Gott sagt, bleib wahrhaftig in allem, was du tust. Was gefällt mir Gott mehr? Deinen eigenen Werken? Nein. Dein Gehorsam. Dein reine, simple Gehorsam, die manchmal oder sehr oft total bescheuert sich anfühlt. Deine Bibel lesen hilft kein Stückchen weiter. Es ist wie Stroh. Saul sagte, mein besten Opfer. Aber hat nichts gebracht. Es ist doch ein Opfer für den Herrn. Hat nichts gebracht. Wenn du heute Morgen deine halbe Stunde Gebetszeit gehabt hast und Bibel gelesen hast und ich bin ein Krieger des Herrn, alles für den Futsch. alles für den Futsch. Wenn du der Schritt des Gehorsams, die Gott mit dir gehen will, nicht gehst. Wir haben heute Morgen gesungen, König Jesus, das liebe ich. Wir beten an vor deinem Thron, sein Thron. Auch der Wort Jesus. Wir haben auch gesungen, der Macht Jesus ist so mächtig. So mächtig. Nimm es nicht leichtfertig. Deine, die Herrschaft ist dein. Ist Jesus dein Herr? Ist seine Herrschaft über dich? Ich möchte gerne mit euch beten. Lass uns dann Zeit haben, wo Gott zu uns sprechen kann, wo Gott sagen kann, du vielleicht mal sagen kann, was du vielleicht als Antwort geben kann. Sei aber realistisch, bleib wahrhaftig mit dem, was du sagst. Bitte keine heilige Floskeln. Bitte nicht, oh Herr, tut mir leid, oh. Und morgen meinst du es nicht. Ich erzähle mal eine Sache, eine ganz kurze Sache vorher. Ich habe eine Sünde in meinem Leben gehabt. Und als sie die Sünde getan haben, oh Herr, bla bla bla, und dann ging es schon länger. Und irgendwann sagte Gott zu mir, machst du gar nicht. Warum jammerst du mir vor, dass du es dir leid tut? Es tut dir doch ganz leid. Ja, warum sagst du es denn? Dann fang lieber an. Herr, es tut mir nicht leid. Ich weiß gar nicht, wie ich rauskommen soll. Es ist mir in dem Bereich eigentlich ziemlich egal, was du darüber denkst. Wenn das die Wahrheit ist, sag es ruhig. Ich bitte um Vergebung dafür. Ich weiß nicht, wie ich dabei hindern soll. Ich habe meine eigensinnigen Stören. Hilf mir dabei. Aber bitte nicht charismatisch, übergeistlich hier sagen, oh Herr, oh Herr. Bleib wahrhaftig mit dir selber, mit Gott. Und Gott, wenn du wahrhaftig mit ihm bist, wenn du offen mit ihm bist, wird er ganz offen mit dir sein. Lass uns beten.